NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie mit Udo Schmidt, guten Abend. Auch heute wird uns wieder das Coronavirus beschäftigen. Natürlich auch der Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der eigenen Erkrankung. Zuvor aber geht es um das Hepatitis-C-Virus. Für dessen Entdeckung nämlich wurde heute der Medizin-Nobelpreis verliehen. In Hamburg wird nach dem antisemitischen Überfall weiter ermittelt. Und auch die Frage, ob es ein Recht auf Homeoffice gibt und geben muss, beschäftigt uns heute. Die Erfahrung der vergangenen Monate mit dem Homeoffice, mit dem durch Corona erzwungenen Arbeiten von zu Hause aus, sind weitgehend positiv. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber haben die guten Seiten des Homeoffice entdeckt. Mehr Autonomie, besseres Zeitmanagement, geringere Kosten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat daraus jetzt einen Plan gemacht, das mobile Arbeitgesetz. Der Entwurf sieht im Groben vor, dass es für jeden einen Anspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr gibt. Die Reaktionen sind durchwachsen, wie Uwe Jahn aus Berlin berichtet.
24 Tage im Jahr, das sind durchschnittlich 2 Tage pro Monat. So ist der Mindestanspruch auf Arbeiten im Homeoffice laut Gesetzesvorhaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, festgelegt.
Es geht darum, dass mobiles Arbeiten für viele Menschen die Möglichkeit ist, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, weniger Stau, weniger Stress zu haben. Und es geht einfach darum, dass man das Menschen, die das wollen, und bei denen das betrieblich möglich ist, möglich macht. Darum geht's.
Dabei sollen die Unternehmen dafür sorgen, dass auch im Homeoffice die Arbeitszeit täglich erfasst wird. Bei Verstößen drohen ihnen Strafen von bis zu 30.000 Euro. Außerdem sind die Betriebe dafür verantwortlich, dass Arbeitsschutzvorschriften auch im Homeoffice eingehalten werden. Wie das gehen kann, sollen die sozialpartnerschaftlich besetzten Arbeitsschutzausschüsse im Ministerium konkretisieren. Unternehmen dürfen allerdings den Wunsch nach Homeoffice auch ablehnen, müssen allerdings begründen, warum. Genau da setzt die Kritik des Koalitionspartners an. Das sei realitätsfremd, sagt Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion.
Die Krise zeigt, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Lage sind, selbst zu entscheiden, wo Homeoffice möglich ist und wo nicht. Ein privater Theaterbetreiber hat mir gerade noch am Telefon erzählt, warum die Politik das macht. Er sagt, ich kann das doch selber entscheiden und das mache ich auch, beispielsweise in der Buchhaltung, dass dort welche von zu Hause aus arbeiten. Aber bitte reguliert uns nicht zu Tode.
Auch Johannes Vogel von der FDP fürchtet die Bürokratie. Das Gesetzesvorhaben springe zu kurz, so der Freie Demokrat.
Die Niederlande haben schon vor 5 Jahren vorgemacht, wie es vernünftig geht, ein Erörterungsrecht eingeführt. Das heißt, der Arbeitgeber muss das Gespräch führen mit dem Arbeitnehmer, aber es gibt keine veralteten, einseitigen Rechtsansprüche, die sozusagen in die neue Zeit übertragen werden. Aber das kann auch nicht alleine stehen, sondern dazu kommen muss die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes und der Abbau der Bürokratie für die Unternehmen.
Johannes Vogel fordert auch eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Ganz anders die Kritik von der Linken. Dort heißt es, bei einem Mindestanspruch von nur 24 Tagen im Jahr werde Homeoffice nicht Teil einer neuen Arbeitsnormalität. Auch Beate Müller-Gemmicke von Bündnis 90 Die Grünen geht der Gesetzentwurf von Hubertus Heil nicht weit genug.
Gerade die Jüngeren wollen eben Arbeit und Leben besser vereinbaren. Im Übrigen ist es auch noch ökologisch sinnvoll. Greenpeace hat gerade erst ausgerechnet, wenn 40% der Beschäftigten 2 Tage in der Woche von zu Hause arbeiten, dann können wir 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Das ist ein überraschendes Argument. Ein ganz anderes, dass mehr mobile Arbeit im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vereinbart worden ist.
Uwe Jahn aus Berlin. Homeoffice für alle, zumindest 24 Tage im Jahr. Ist das ein wichtiger Schritt in Richtung moderne Arbeitswelt der Zukunft? Oder würde mit dem Gesetz ein Bürokratiemonster geschaffen, wie Kritiker formulieren? Hören Sie die Meinung von Uwe Lüb aus unserem Hauptstadtstudio.
Nein, es spricht nichts gegen Homeoffice. Wo es geht, sollen und werden sich, oder sie tun es schon, Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigen. Dafür gibt es Betriebsräte, Betriebsvereinbarungen, Gewerkschaften und Tarifabschlüsse. Wenn Arbeitsminister Heil nun einen gesetzlichen Anspruch auf mindestens 24 Tage Heimarbeit im Jahr festschreiben will, geht er damit zu weit. Er mischt sich nämlich in die Tarifautonomie ein. Es ist Sache der Tarifpartner, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Arbeitsumstände, wenn nötig, auszuhandeln. Mit Arbeitsschutzvorschriften, die natürlich Sache der Regierung sind, hat der Vorstoß von Heil nichts zu tun. Stattdessen schafft er neuen bürokratischen Aufwand. Doch davon haben Arbeitgeber beileibe schon genug. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD übrigens auf den Grundsatz One in, One out verpflichtet. Also, wenn durch ein neues Gesetz zusätzliche Bürokratie entsteht, muss an anderer Stelle ein solches weg. Davon war und ist bei Heil im Zusammenhang mit dem geplanten Homeoffice-Gesetz vorerst keine Rede. Und wie viel Bürokratie durch so ein Gesetz auf die Unternehmen zukommt, kann man sich leicht ausmalen. Wenn nicht alle Mitarbeiter eines Teams gleichzeitig im Homeoffice sein sollen, muss zum Beispiel ein Einsatzplan fürs Personal her. Zudem stehen etliche Fragen zur Ausstattung des Homeoffice im Raum, vom Bürostuhl bis zum Dienstlaptop. Dazu kommt, was ist mit Arbeitnehmern, die vielleicht gar nicht zu Hause arbeiten wollen? Wenn Arbeitgeber 24 Tage Homeoffice ermöglichen müssen, werden sie ihren Raumbedarf anders kalkulieren, um zu sparen. Wer nicht ins Homeoffice will, muss es dann vielleicht. Auch Heil weiß, dass sowieso nicht alle Tätigkeiten fürs Homeoffice geeignet sind. Aber es wird auch Grenzfälle geben. Nicht jede Firma, die theoretisch könnte, möchte Homeoffice anbieten. Das dann zu begründen, ist der nächste bürokratische Akt. Es ist sicher richtig, Heimarbeiter vor Selbstausbeutung zu schützen und dafür etwa Arbeitszeiten zu erfassen. Das kann man auch gesetzlich vorschreiben. Aber ein Recht auf nebenbei willkürliche 24 Tage Homeoffice riecht zu sehr nach großer Regelungswut und geringem Vertrauen in die Tarifpartner.
Uwe Lüb kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es war die erschreckende Nachricht gestern am frühen Abend. In Hamburg war vor einer Synagoge im Stadtteil Eimsbüttel ein jüdischer Student angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist gefasst, die Vernehmung gestaltet sich offenbar schwierig. Der Mann soll verwirrt sein und in die Psychiatrie eingewiesen werden. Die Generalstaatsanwaltschaft verkündete heute Mittag, der Überfall werde als versuchter Mord mit antisemitischem Hintergrund gewertet. Aus Hamburg Susanne Röse.
Den ganzen Tag über kommen Nachbarn und Hamburgerinnen vor die Synagoge im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel und legen Blumen ab.
Auf andere Menschen wegen ihres Glaubens so einzuschlagen, also ja, ich bin entsetzt, mehr kann man dazu nicht sagen.
Ich weiß nicht, also es ist schon ein bisschen komisch irgendwie, man sieht das ja jedes Mal, dass das so bewacht wird und schon irgendwie traurig.
Ich finde es widerwärtig, was hier passiert ist. Die Vergangenheit ist so nah noch und wird einem dadurch so vor Augen geführt. Ich bin jedenfalls total erschüttert.
Am frühen Nachmittag ist auch Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank in die Synagoge gekommen und hat mit Vertretern der jüdischen Gemeinde gesprochen. Und sie hat daran erinnert, dass sie vor fast genau einem Jahr ebenfalls hier in der Synagoge zu Besuch war. Das war nach dem Anschlag von Halle. Fegebank zeigte sich bestürzt über den gestrigen Angriff.
Ich habe die jüdische Gemeinde hier in Hamburg heute besucht, weil ich wirklich zutiefst beschämt bin darüber, dass gestern genau hier ein jüdischer Student attackiert wurde. Und ich denke, die Botschaft, die auch von heute ausgehen muss, ist, dass wir möchten, dass sich hier alle sicher fühlen. Alle Menschen jüdischen Glaubens sollen frei und sicher in unserer Stadt leben können.
Das ist auch das Anliegen von Philipp Strichertz, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Die Synagoge wird auch als Gemeinde- und Kulturzentrum genutzt. Er sagte, der Angriff auf den jüdischen Studenten war ein Terroranschlag.
Wir haben hier, ja, wie Sie sehen, intensive Schutzmaßnahmen von Seiten der Polizei und auch von unserer Seite. Und trotzdem hat es jemand geschafft, relativ unbehelligt dann bis zu einem unserer Besucher zu kommen und den so anzugreifen. Das darf nicht sein. Also es muss möglich sein, dass unsere Mitglieder und unsere Gäste immer zu 100% ohne Verletzung und ohne Belästigung ihre Religion wahrnehmen.
Er sagte auch, Hamburg brauche dringend einen Antisemitismusbeauftragten. Den oder die wird es bald geben. Das hat der Senat bereits in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen. Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank nannte Antisemitismus ein großes gesellschaftliches Problem.
Antisemitismus ist ein Gift, das die Gesellschaft zerfressen kann, und Antisemitismus ist kein Einzelfall. Und ich glaube, wir müssen uns noch sehr viel stärker als bisher mit dem Hass, der verbreitet wird, millionenfach verbreitet wird im Netz, auseinandersetzen und dürfen das dann nicht abtun als eine Tat von Einzelnen, sondern das ist ein wirklich gravierendes gesellschaftliches Thema, das wir haben. Und da sind wir alle gefragt.
Unterdessen hat der Haftrichter angeordnet, dass der Verdächtige, ein 29-jähriger deutscher kasachischer Herkunft, in die Psychiatrie eingewiesen wird. Ein Gutachten soll jetzt seine Schuldfähigkeit überprüfen.
Susanne Röse aus Hamburg. US-Präsident Donald Trump hat sich mit Corona infiziert. Das war die Nachricht, die zu Beginn des Wochenendes aufhorchen ließ. Inzwischen soll es ihm wieder besser gehen, heißt es. Ganz eindeutig sind die Informationen aber noch nicht. Heftig kritisiert wird derzeit die kurze Show, die der erkrankte Trump gestern gab, als er sich mit seinem gepanzerten Wagen zu einer Gruppe seiner Anhänger fahren ließ. Und dann ist da auch noch die Frage, ob Trump wirklich heute schon ins Weiße Haus zurückkehrt. Antworten gibt Thorsten Teichmann aus Washington.
Seit dem Wochenende warten Trump-Fans mit Flaggen vor den Toren des Krankenhauses Walter Reed im Nordwesten von Washington D.C. Dort wird Präsident Trump behandelt. Trumps Stabschef Meadows erklärte bei Fox News, der Zustand des Patienten habe sich über Nacht weiter verbessert. Trump sei bereit, seinen normalen Tagesplan wieder aufzunehmen.
Obviously he continued to improve overnight and his health continues to improve. The doctors will actually have an evaluation.
Tatsächlich wollen die Ärzte heute erst darüber entscheiden, ob Trump entlassen werden kann. Der Präsident hatte gestern in einer Videobotschaft bereits gesprochen, als habe er die Erkrankung überstanden. Es ist eine interessante Zeit gewesen. Ich habe viel über Corona gelernt, indem ich durch die Schule gegangen bin, die richtige Schule, nicht die Lasst-uns-ein-Buch-lesen-Schule. Anschließend verließ er die Behandlungsräume und fuhr in einem gepanzerten SUV eine Ehrenrunde vor die Tore zur Begeisterung seiner Anhänger. Gott schütze unseren Präsidenten. Ich würde für ihn sterben. Jeder, der sich mit ihm anlegen will, muss sich zuerst mit mir anlegen. Trumps Verhalten provoziert Kritik. Der Präsident habe seine Leibwächter unnötig in Gefahr gebracht. Der Präsident halte sich nicht an die Regeln der Gesundheitsbehörde, die Quarantäne vorschreiben nach einer Infektion. Und vor allem gibt es weiter Spekulationen über den tatsächlichen Gesundheitszustand des Patienten. Der Mediziner David Agus erklärte im Fernsehsender CBS, die Steroide, die Trump verabreicht worden sind, passen nicht zu einem milden Verlauf einer Corona-Infektion. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Beschreibung seines Zustands und den Medikamenten, die eingesetzt werden. In den klinischen Versuchen mit Dexamethason, das auch als Recovery bekannt ist, wurde festgestellt, dass es Patienten mit mildem Verlauf nicht hilft, weil es das Immunsystem unterdrückt. Der Präsident twitterte in der Früh schon wieder Wahlkampfslogan. Von Waffenrecht bis Demokraten waren alle Themen dabei und alles in Großbuchstaben.
Thorsten Teichmann aus den USA. Die Krankheit ist ein großes globales Gesundheitsproblem, schreibt heute das Nobelpreiskomitee in Stockholm zur Verleihung des Medizin-Nobelpreises. Die Rede ist vom Hepatitis-C-Virus. Für dessen Entdeckung bekommen drei Forscher aus den USA und Großbritannien jetzt die höchste Auszeichnung für Mediziner verliehen. Aus Stockholm Carsten Schmiester.
Thomas Perlmann, der Generalsekretär der Nobelversammlung am angesehenen Karolinska-Institut, hat die Nobelwoche eröffnet.
Die
Nobelversammlung hat heute beschlossen, dass der diesjährige Nobelpreis in Medizin bzw. Physiologie Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus verliehen wird. Es sind wie schon im vergangenen Jahr zwei US-Amerikaner und ein Brite. Nur diesmal eben Virologen. Während der Preis im vergangenen Jahr an William Kaelin, Greg Semeza und den Briten Sir Peter Radcliffe gegangen war, sie hatten Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen Sauerstoff wahrnehmen und sich auf höheres oder geringeres Vorkommen einstellen. Nun also ein Virus. Gunilla Carlsson-Hedes, damals Professorin am Karolinska-Institut, sie begründete die Preisvergabe. Die Leistung der Preisträger legte die Grundlage, um die Verbreitung des Virus bekämpfen zu können. Dank effektiver Blutscreening-Programme ist das Hepatitis-C-Virus in großen Teilen der Welt so gut wie ausgerottet. Und durch die Entwicklung von wirkungsvollen Antivirus-Medikamenten können heute mehr als 95% der behandelten Patienten geheilt werden. Im Vorfeld der Bekanntgabe war schon spekuliert worden, ob die weltweite Corona-Pandemie Einfluss haben werde auf die Auswahl der Preisträger. In gewisser Weise hatte sie das schon, so Karolinska-Professor Patrick Enfosch. Es ist relativ einfach, die Beziehung zur heutigen Situation herzustellen. Zunächst muss das Virus identifiziert werden. Das ist dann das Startsignal für die Entwicklung von Medikamenten, um die Krankheit zu heilen, sowie für die Entwicklung eines Impfstoffes.
And also to develop vaccines against the disorder.
Mit Olta, Rice und Houghton stehen die Namen der ersten Träger der 6 Nobelpreise fest. Es sind wieder nur Männer, was die zunehmend breite Debatte um Geschlechterungleichheit, vor allem bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen, weiter befeuern wird. Insgesamt ist die Auszeichnung laut Nobelstiftung seit 1901 an 923 Einzelpersonen gegangen, aber nur 54 Mal an Frauen. Morgen werden die oder der Preisträger in einer weiteren bisher männlich dominierten Kategorie bekannt gegeben, nämlich für Physik. Mittwoch für Chemie, Donnerstag dann für Literatur und Freitag für Frieden. Am kommenden Montag wird der letzte der Nobelpreise verkündet, der für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise sind in diesem Jahr mit je 10 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet gut 950.000 Euro, dotiert. Sie werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel am 10. Dezember in Stockholm und in Oslo verliehen. Wegen Corona sind die traditionellen Feierlichkeiten diesmal allerdings weitgehend abgesagt. Preisträger in Stockholm werden in einer virtuellen Zeremonie aus ihren Heimatländern zugeschaltet. Der Friedenspreis in Oslo wird zwar wie gewohnt bei einer Feier, aber im deutlich kleineren Rahmen verliehen. Die große Abendgala im Stockholmer Rathaus mit sonst 1500 Gästen fällt komplett aus.
Carsten Schmiester aus Stockholm. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Pflegekosten deckeln. Pflegebedürftigkeit soll nicht mehr dazu führen, dass ganze Familien ihre Ersparnisse bis auf den letzten Euro für ihre bedürftigen Angehörigen verbrauchen. Diese geplante Reform will Spahn möglichst noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr umsetzen. Der Koalitionspartner SPD fordert bereits Nachbesserung. Aus Berlin Angela Tesch.
Jens Spahn hat mal wieder einen Stein ins Wasser geworfen. Er will eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, was den Deutschen die Pflege wert ist.
Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre. Ein gut funktionierendes, ein leistungsfähiges Pflegesystem gibt einer alternden Gesellschaft Sicherheit und Halt.
Es geht vor allem um die Kosten. Ein Drittel der Pflegebedürftigen in deutschen Seniorenheimen sind auf Sozialhilfe angewiesen.
Ich kenne gerade in strukturschwachen Regionen sehr, sehr viele Familien, die sagen, Frau Baerbock, wir können uns das einfach nicht mehr leisten oder wir müssen dann unsere Mutter, unseren Vater aus Pflegeeinrichtungen wieder rausnehmen, wenn der Eigenanteil weiter stärker steigt.
Erzählt Annalena Baerbock. Der Bundesvorsitzenden der Grünen geht die Entlastung, die Jens Spahn plant, nicht weit genug.
Mein Vorschlag ist, für maximal 36 Monate 700 Euro pro Monat für die Pflege in der stationären Einrichtung aufwenden zu müssen.
Warum Spahn die Kosten nur für die ersten 3 Jahre in einem Pflegeheim deckeln will, erklärt er ebenso verschwurbelt wie die Frage, was diese maximal 700 Euro abdecken sollen.
Wir fokussieren natürlich bei den Leistungen der Pflegeversicherung zuerst auf die pflegebedingten Kosten. Kosten der Unterkunft wären und auch der Ernährung, der täglichen Essens wären ja auch zu Hause in der eigenen Wohnung Kosten, die anfallen.
Der Eigenanteil für die medizinischen und pflegerischen Leistungen liegt im Durchschnitt bei etwa 780 Euro, in manchen Bundesländern auch weit darunter. Deshalb sei die Deckelung in Thüringen, Sachsen-Anhalt, in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen für die meisten Heimbewohner keine Entlastung, kritisiert der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Brüsch. Dazu kämen nämlich aktuell 1.300 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen. Ein Eigenanteil von insgesamt 2.000 Euro, in Bayern oder Baden-Württemberg noch etwas mehr. Das sei für viele nicht zu stemmen, rechnet Brüsch vor. Von Augenwischerei spricht auch die pflegepolitische Sprecherin der FDP, Nicole Westig. Die Liberalen lehnen es ab, dass Spahn den Pflegezuschuss dauerhaft aus dem Bundeshaushalt, also mit Steuergeldern, bezahlen will.
Das wird nicht ohne private Zusatzvorsorge gehen.
Spahn braucht für seine Pflegereform den Koalitionspartner SPD. Generalsekretär Lars Klingbeil signalisiert Unterstützung, dass bei den ausufernden Pflegekosten endlich etwas passiert. Aber
nur das, was Jens Spahn da vorgetragen hat und was er vorgeschlagen hat, das hat schon für einiges Kopfschütteln gesorgt, weil es natürlich nicht sein kann, dass die Verkäuferin genauso viel bezahlt wie der Millionär. Also hier wollen wir Gerechtigkeit in der Finanzierung auch der Pflege und da werden wir als SPD drauf drängen.
Es ist ein Thema, das bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr große Beachtung finden dürfte. Zu viele Menschen sind davon betroffen. Der Bundesgesundheitsminister gibt sich optimistisch.
Mein Vorschlag zeigt auf jeden Fall auf, wo es aus meiner Sicht hingehen muss. Und idealerweise auch noch von dieser Koalition, der Großen Koalition, es zu entsprechenden Entscheidungen kommt.
Profitieren sollen auch Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, mit einem kleinen finanziellen Aufschlag und weniger Bürokratie. Außerdem will Spahn durchsetzen, dass überall in der Pflegebranche Tariflöhne gezahlt werden.
Angela Tesch. Wie dramatisch ist die derzeitige Pandemielage in Deutschland? Wie werden die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche ab jetzt umgesetzt? Mit diesen Fragen hat sich heute das sogenannte Corona-Kabinett unter Vorsitz der Kanzlerin befasst. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten etwa soll eine neue Quarantäneregelung gelten. Aus Berlin Daniel Schmidt-Häusler.
Ab dem 15. Oktober wird es voraussichtlich neue Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts.
Da wird es zu einer Veränderung kommen. Der Quarantänedauer, die wird bei 10 Tagen dann festgesetzt sein. Es wird möglich sein, mit einem negativen Test nach 5 Tagen diese Quarantänedauer zu verkürzen. Ein Ausnahmekatalog ist wie bisher auch schon vorgesehen.
Bis dahin bleibt es bei den bisherigen Regeln. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss entweder einen negativen Test auf Covid-19 vorweisen, der maximal 48 Stunden vor der Einreise gemacht wurde, oder sich nach der Rückkehr testen lassen und so lange zu Hause in Quarantäne bleiben, bis das negative Ergebnis vorliegt. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Deutschland laut Robert-Koch-Institut inzwischen mehr als 300.000 Menschen infiziert. Am Sonntag kamen noch einmal knapp 1.400 neue Fälle hinzu. Wegen der üblichen Verzögerungen am Wochenende ein niedrigerer Wert als an den Tagen zuvor, wo bis zu doppelt so viele Neuinfektionen täglich gemeldet worden waren.
Die Dynamik nimmt also zu. Es ist nicht auszuschließen, dass die Infektionszahlen weiter ansteigen. Und wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer schauen, dann sehen wir überdeutlich, wir müssen sehr aufpassen.
Sehr aufpassen, das gilt auch für Reisende innerhalb Deutschlands. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben eigenständig bestimmte Berliner Bezirke als Risikogebiete deklariert. Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Außerdem die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Dort waren mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im 7-Tage-Schnitt gezählt worden. Für Reisende aus diesen Regionen gelten in beiden Bundesländern ähnliche Regelungen wie für Reiserückkehrer aus Risikoländern. Gesundheitsminister Spahn sieht diese Maßnahmen skeptisch. Er verstehe zwar die Intention der Bundesländer, statt Maßnahmen zu verschärfen, appelliert er jedoch daran, geltende Regeln einzuhalten und durchzusetzen, auch in Berlin.
Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Sag ich doch, brauche ich nicht nur, muss ich sogar, nach den Regeln dieser Stadt. Aber Regeln müssen dann auch durchgesetzt werden.
Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wendet sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF gegen Corona-Regelungen auf Stadtteilebene. Er plädiert dafür, sich auf das Unterbrechen von Infektionsketten zu konzentrieren.
Wenn wir jetzt im Inland das Reisen auch noch verunmöglichen, indem wir die Reisegebiete in Deutschland sperren, dann kommen wir in eine Situation, die, ich glaube, schwer zu rechtfertigen ist. Also wir müssen schauen, dort wo die Hotspots sind, dass da mehr getan wird.
Eine neue Perspektive könnte eine nationale Teststrategie bieten. Auch hierüber wurde im Corona-Kabinett heute gesprochen. Es werde wohl zukünftig ein Nebeneinander von klassischen Corona-Tests und Antigen-Schnelltests geben, sagt Seibert. Vor allem Ältere und Vorerkrankte und Mitarbeiter in Pflegeheimen und Gesundheitswesen würden davon profitieren. Inwiefern auch Lehrer und Erzieher darunter fallen, wird voraussichtlich kommende Woche beschlossen. Dann werde es auch Gewissheit über die neuen Reiseregeln geben.
Daniel Schmidt-Häusler aus Berlin. Fast 30.000 neue bestätigte Corona-Fälle, so viele wurden in Frankreich allein am vergangenen Wochenende gezählt. Mit 270 akut Infizierten pro 100.000 Einwohnern hat sich Paris zum absoluten Hotspot des Landes entwickelt. Jetzt hat die Regierung reagiert. Zumindest ein bisschen. Bars müssen in Paris ab morgen für mindestens 2 Wochen ganz schließen. Restaurants dürfen weiter öffnen, müssen sich aber an strenge Regeln halten. Die Einschränkungen sind gering, die Verwirrung ist dafür groß. Aus Paris, Marcel Wagner.
Alain Fontaine ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Für den Moment sind wir dem Schlimmsten entkommen. Als Unternehmenschef, die wir Gastronomen ja auch sind, sind wir erleichtert, ganz einfach, weil wir arbeiten können. Freute sich der Präsident des Pariser Küchenchefverbandes am Morgen im Fernsehsender BFM. Seit Tagen hatten die Gastronomen von Paris gezittert, dass die Regierung angesichts der immer weiter steigenden Corona-Zahlen in der Hauptstadt würde handeln müssen, schien sicher. Doch wie genau, das war die Frage. Beantwortet wurde sie schließlich am späten Sonntagabend, fast schon in der Nacht, mit einer kargen Mitteilung aus dem Amt des Premierministers. Die Bars müssen schließen, die Restaurants aber dürfen öffnen, wenn auch mit verschärften Hygieneregeln. Des einen Freut, des anderen Leid. Das ist völlig unverständlich. Wir können doch schließlich die Regeln der Restaurants auch in Bars anwenden, wo man einfach nur ein Gläschen trinkt, schimpfte Stéphane Manigold, Chef von vier Pariser Gastrobetrieben. Ohnehin herrschte in der Branche am Morgen durchaus Verwirrung. Was ist etwa mit den Brasserien, die morgens als Cafés dienen, mittags als Restaurants, zwischendrin zum Trinken genutzt werden und oft auch noch Lottoscheine annehmen? Etwas Licht ins Dunkel versuchte am Mittag schließlich Didier Lallement, der Präfekt von Paris, zu bringen. Als Restaurants definieren wir Etablissements, deren Haupttätigkeit der Verkauf von Gerichten ist, erklärte der Polizeichef. Die Diskussion dürfte das kaum beenden. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, zeigte sich trotzdem zufrieden.
La vie puisse continuer.
Das Leben kann weitergehen, lobte die Bürgermeisterin und gelobte Wachsamkeit von Seiten der Stadt in Sachen Corona. Hidalgo zeigte sich sichtlich erleichtert. Schließlich hatte die Regierung noch vor einer Woche in Marseille, der zweitgrößten Stadt des Landes, bei ähnlichen Corona-Zahlen deutlich härter reagiert. Dort hatten auch die Restaurants schließen müssen, unter massivem Protest der Gastronomen, der dortigen Bürgermeisterin und vieler Politiker vor Ort. Diesen Ärger wollte sich Premierminister Jean Castex diesmal offenbar sparen. Was die Gastronomen freut, löste bei einigen Medizinern auch Kopfschütteln aus. Ich bin 100% dafür, die Pandemie ohne zu großen wirtschaftlichen Schaden anzugehen. Aber wenn dabei nicht langsam etwas Logik herrscht, retten wir die Gastronomen bestimmt nicht, klagte Hélène Rossineau, Spezialistin für öffentliche Gesundheit. Die Ärztin kann nicht nachvollziehen, warum die Regierung seit Wochen in der Gastronomie, aber auch in den Unis und den Schulen, den Betrieb quasi ohne Beschränkungen hat fortlaufen lassen, obwohl gerade in Unis und Schulen immer größere Corona-Cluster entstanden seien. Jetzt soll immerhin in Hörsälen nur jeder zweite Stuhl noch besetzt werden dürfen. Gilles Pialou, Chefinfektiologe am Pariser Krankenhaus Tenon, hält das für sinnvoll, aber zu spät. Wir sind in der gleichen Situation wie während der ersten Corona-Welle. Wir laufen mit den Entscheidungen hinterher, anstatt vorne wegzugehen. Tatsächlich wirkt die Strategie der französischen Regierung offenbar auch auf viele Bürger eher kopflos. Laut einer aktuellen Umfrage bereiten die immer neuen Corona-Höchststände gut 3/4 der Bevölkerung Sorgen, aber nur 1/3 der Menschen vertraut Präsident Macron und der Regierung beim Kampf gegen die Pandemie.
Marcel Wagner aus Paris. Seit dem Libyen-Gipfel im Januar in Berlin hat Deutschland eine wichtige Vermittlerrolle für das Bürgerkriegsland. Inzwischen gibt es in Libyen politisch Bewegung und auch die Überwachung des Waffenembargos, unter anderem durch die Bundeswehr, zeigt langsam Wirkung. Heute nun sind die Staaten, die in Libyen Einfluss haben, erneut zusammengekommen, diesmal virtuell. Aus Berlin Isabel Reifenrath.
Er sehe Grund für vorsichtigen Optimismus, sagte Bundesaußenminister Maas nach einer neuen Runde im sogenannten Berliner Prozess. Man sei der Stabilisierung Libyens einen Kilometer näher gekommen, dies sei aber kein Sprint, sondern ein Marathon. Laut Maas war nun Zeit für eine Bestandsaufnahme, 8 Monate nach der Berlin-Konferenz. Auf ihr hatten sich alle Teilnehmer verpflichtet, das seit Jahren bestehende Waffenembargo für Libyen einzuhalten. Laut der UN sind aber allein zwischen Juli und September rund 100 Flüge und 12 Schiffe mit Waffen in Libyen angekommen. Während die Türkei Libyens Ministerpräsidenten al-Sarraj unterstützt, beliefern Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate seinen Kontrahenten General Haftar. Solange die militärische Unterstützung für die Konfliktparteien weitergehe, gebe es keinen Ausweg aus der militärischen Sackgasse, mahnte Maas. Deshalb habe er die Konferenzteilnehmer heute an ihre Selbstverpflichtung erinnert. Es sei wichtig, dass alle Bemühungen um Frieden unter dem Dach der Vereinten Nationen weiterliefen und die Konfliktparteien unterschiedliche Gesprächsformate nicht ausnutzten, um sie gegeneinander auszuspielen. An der Libyen-Konferenz im Videoformat haben heute 23 Länder teilgenommen, darunter die wichtigsten Unterstützer der Konfliktparteien und internationale Organisationen.
Isabel Reifenrath. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Udo Schmidt.
NDR Info.